Morgen. Ich habe uns heute einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht für die Predigt. Zugegebenermaßen vielleicht nicht gerade der adventlichste Text, aber bevor ich euch mit in den Text reinnehme, möchte ich mal die Situation umschreiben, euch mit reinnehmen, sozusagen was bisher geschah. Apostelgeschichte, das ist also die Zeit kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nachdem er auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist. Es ist die Zeit, als die Apostel anfangen zu lehren, als sie predigen, von Jesus erzählen. Es ist die Zeit, als erstaunliche Dinge geschehen und Menschen geheilt werden. Es ist eine Zeit, in der die Menschen begeistert sind von dem, was sie hören von den Aposteln. Es ist aber auch eine Zeit, in der sich die Menschen nicht unbedingt immer trauen, sich offen zu den Aposteln zu stellen und sich ihnen anzuschließen. Denn die Lehre von Jesus war ein Dorn im Auge der führenden Juden, der hohen Priester. Zum einen sicherlich, weil sie die Lehren von Jesus als Gotteslästerung betrachten. Zum anderen sicherlich auch, weil das, was Jesus lehrte, ihre Machtverhältnisse in Frage stellte, ihre Privilegien. Das führte so weit, dass die führenden Juden den Aposteln ein Redeverbot erteilten und ihnen verboten, im Namen von Jesus zu reden. Und genau da setzt der Text ein, den ich euch mitgebracht habe. Ich lese vor. Der hohe Priester und seine Begleiter, die Sadduzäer, wurden von Neid erfüllt. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. Dann sagte er zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Als der hohe Priester mit seinem Gefolge eintraf, riefen sie den Hohen Rat und die Ältesten Israels zusammen. Dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Männer der Tempelwache ins Gefängnis kamen, waren die Männer fort. Sie kehrten zum Hohen Rat zurück und erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle. Doch als wir die Tür öffneten, war niemand da. Als der Hauptmann der Tempelwache und die obersten Priester das hörten, waren sie ratlos und fragten sich beunruhigt, was wohl geschehen war. In diesem Moment überbrachte ihnen jemand die Nachricht, dass die Männer, die sie hatten verhaften lassen, sich draußen im Tempelbezirk befanden und das Volk lehrten. Der Hauptmann und seine Tempelwächter gingen hin und führten sie erneut ab, allerdings ohne Gewalt anzuwenden. Sie hatten Angst, dass das Volk sie steinigen würde, falls sie den Aposteln etwas antaten. Sie brachten die Apostel vor dem Rat. »Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren?« fragte der hohe Priester. »Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben.« Doch Petrus und die Apostel entgegneten. »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließt. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen.« Bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rats sehr wütend und sie beschlossen, die Apostel umzubringen. Ja, all das steht in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel, die Verse 17 bis 33. Krass, oder? Lasst mich nochmal kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Die Apostel predigen trotz ihres Redeverbots und werden erwartendermaßen dafür eingesperrt. Aber trotzdem, der Engel befreit sie und sie erhalten umgehend wieder den Auftrag von Gott, in den Tempel zu gehen und zu predigen. Und das tun sie auch. Genau das tun sie. Sie wurden eingesperrt dafür, dass sie predigen. Und was machen die Apostel als erstes? Sie gehen genau dorthin zurück, in den Mittelpunkt des Geschehens und fangen zu predigen an. Es kommt, was kommen muss, sie werden erneut verhaftet. Und da frage ich mich, was mögen sich die Apostel gedacht haben? Ich meine, sie mussten damit rechnen, dass sie eingesperrt wurden, auch längere Zeit. Sie mussten Strafen befürchten, vielleicht sogar den Tod. Die Erinnerung an den Kreuzestod von Jesus müssten sie alle noch sehr klar vor Augen gehabt haben. Und an dieser Stelle, finde ich, wird auch eine gewisse politische Tragweite der Situation deutlich. Die führenden Juden, die hatten gewisse Privilegien und Rechte, waren quasi die führende Schicht der Juden. Aber dennoch, es war römische Provinz. Wenn ein Aufruhr herrscht, mussten sie damit rechnen, dass früher oder später die römischen Truppen eingreifen. Und es nicht unbedingt im Sinne der führenden Juden. Aber gleichzeitig begeistern sich die Massen für das, was da geschieht. Und zwingen damit die führenden Juden zu irgendeiner Form von Reaktion. Die führenden Juden rund um den hohen Priester stellen die Apostel also zur Rede. Wie gesagt, sie mussten irgendeine Form von Strafe befürchten. Aber was machen die? Die leugnen nichts. Sie bekräftigen sogar noch das, was sie getan haben und reden weiter von Jesus, was eigentlich nur noch mehr Wasser auf den Mühlen der hohen Priester ist. Wenn man ein bisschen weiterlesen würde, würde man sehen, dass letzten Endes die hohen Priester die Apostel zähneknirschend laufen lassen müssen. Und was ist dann noch die Krönung des Ganzen? Weiter später stellt, dass die Apostel sich auch noch freuen, als sie den Hohen Rat verlassen. Sie freuen sich, dass sie all das für Jesus auf sich nehmen dürfen. All diese Repressalien, all diese Verfolgung. Ich finde es ziemlich beeindruckend, was die Apostel da an dem Tag legen. Bevor ich Gott kennengelernt habe und bevor ich zum Glauben kam, hatte ich wenig Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben oder der Kirche. Einer der wenigen Berührungspunkte war meine Großtante. Und wenn ich die betrachtet habe, dann habe ich eher so den Eindruck gehabt, naja, Christen sind freundliche Menschen, lächeln immer, sie nicken alles ab, ducken sich auch gerne mal weg. Hauptsache, es entsteht kein Konflikt, Hauptsache des lieben Friedens willen. Aber wenn ich genau das lese, dann hätte ich ja falscher nicht liegen können. Die Apostel scheuen den Konflikt nicht. Und vielleicht ist auch gerade das, was mich in meiner Anfangszeit mit Jesus so an solchen Texten begeistert hat oder fasziniert hat, dass eigentlich so viele meiner Klischees und Vorurteile einfach so dermaßen über den Haufen geworfen wurden. Das führt mich auch zum ersten Punkt, den ich so beeindruckend finde am Verhalten der Apostel, nämlich ihre Volksschaft. Trotz den Strafen, denen sie befürchten mussten, folgten sie Gott. Wie gesagt, Jesus wurde kurz vorher gekreuzigt und sie mussten befürchten, dass ihnen Ähnliches widerfährt, wenn sie sich weiter so öffentlich zu Jesus bekennen und predigen. Es steht jetzt nicht da, ob sie gehadert haben mit dem Auftrag von Gott, den sie da bekommen haben, wieder in den Tempel zu gehen. Es steht nicht da, ob sie sich gefürchtet haben. Fakt ist aber, das Erste, was sie taten, ist wieder zurückzugehen, trotz allem, was vielleicht folgen mag. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich selber mich in die Fußgängerzone stelle und von Jesus predigen würde. Aber selbst wenn, ich muss bei Weitem nicht sowas befürchten. Ich muss nicht befürchten, dass mich das Ordnungsamt abführt und ich in irgendeiner Zelle lande. Meine Alltagsherausforderungen sind dagegen eigentlich ein ganz anderes Niveau. Aber trotzdem, wie gehe ich damit um, wenn Gott mich ruft? Suche ich eine Ausflucht oder folge ich, wie es die Apostel getan haben? Und hier finde ich, kommt eine weitere interessante Eigenschaft der Apostel zum Tragen, nämlich ihre Perspektive, ihr Blick auf das Ganze. Sie wollen nicht den Menschen gefallen, sie suchen nicht den Reichtum, sie suchen nicht die Macht, sie wollen nicht an die Stelle der führenden Juden treten. Ihre Perspektive ist Gott. Das ewige Leben, was er ihnen verspricht, die Rettung aus all dem Müll der Welt, aus allem, was sie so umgibt, die Freiheit, die Jesus ihnen gibt. Das ist ihre Perspektive. Was ist nun dieser Ruf, den die Apostel von Gott gehört haben? Es ist der Ruf, dass sie predigen und lernen sollen, um Jesu willen, für die Rettung der Menschen. Und die Apostel, sie folgen diesem Ruf. Sie leben ihre Begabung und ihre Berufung. Sie tun es, weil sie wollen. Sie wollen Jesus dienen, sie wollen ihm folgen. Und was passiert? Was ist die Folge? Gott tut sein Übriges und schenkt ihm sein Gelingen und seinen Segen. Es passieren erstaunliche Dinge. Heilungen geschehen. In der Apostelgeschichte wird zum Beispiel ganz konkret von einem Bettler erzählt, der jahrelang nicht gelaufen hat, aber Petrus konnte ihm heilen. Und vermutlich sind noch viel mehr solche Geschichten damals passiert. Oder das Pfingstwunder, als die Apostel in allen Sprachen der Welt geredet haben, so dass jeder Einzelne sie verstand. All diese Dinge, die wären nicht passiert, wären sie Gott nicht gefolgt. All dies wäre nicht passiert, hätten sie sich nicht so bedingungslos hinter Gott gestellt. Und dann frage ich mich manchmal selbst oder ich versuche mir vorzustellen, was ist möglich, wenn ich mich so hinter Gott stelle? Was ist bei dir möglich, wenn du Gott folgst? Ich finde, da sind die Apostel ein richtiges Mutmachbeispiel, was vielleicht möglich ist und wie Gott sich hinter uns stellt. Denn die Apostel, trotz allem, sie waren nie alleine. Selbst vom Hohen Rat waren sie nie alleine, weil Gott stand hinter ihnen und hat ihnen den Rücken gestärkt. Ja, die Botschaft, die Apostel verkündigen, das, was sie alles mit Jesus erlebt hat, ist aufsehenerregend. Das sieht man, wenn man in der Apostelgeschichte liest, was für ein Aufruhr geherrscht hat, wie die Menschen sich dafür begeistern konnten und gleichzeitig was für Konflikte daraus entstanden sind. Die Botschaft von Jesus war eine Provokation. mindestens zur damaligen Zeit. Der Name Jesus war ein rotes Tuch für die führenden Juden. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier in dem Text scheuen sich die hohen Priester sogar, den Namen Jesus auszusprechen. Sie sagen, ja, im Namen dieses Mannes und so, und distanzieren sich immer weiter von ihm. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Jesus warnt seine Jünger, die ihm folgen. Er warnt sie vor drohenden Konflikten. Er warnt sie, dass sie verfolgt werden könnten, dass sie eingesperrt werden könnten oder dass sie sogar den Tod finden, wenn sie ihm weiter folgen. Und genau das erleben jetzt die Apostel am eigenen Leib. Was ich daran auch spannend finde, sie fordern die führenden Juden nicht direkt heraus. Sie gehen nicht direkt zu ihnen hin oder greifen sie an, sondern sie folgen Jesus und der Konflikt kommt zu ihnen. Man hört solche Geschichten auch heute noch, vielleicht nicht unbedingt bei uns in Deutschland, aber man hört all diese Geschichten von Christen in Korea, in China, in vielen anderen Ländern, die die verschiedensten Dinge erdulden müssen, damit sie im Glauben leben dürfen. Dagegen leben wir eigentlich geradezu im Paradies hier in Deutschland. Jesus sagt weiter, ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Das wiederum gibt mir zu denken. Ist es unausweichlich, dass solche Konflikte entstehen? Ist es unausweichlich, wenn ich Jesus folge, dass ich angefeindet werde? Trifft das auch auf uns zu, hier heute in Deutschland? Es gibt so ein paar Begebenheiten, die ich da selber auch erlebt habe. Ich denke zum Beispiel an ein Gespräch, was ich mit einem alten Schulfreund geführt habe. Und wir haben jahrelang zusammen die Schulbank gedrückt, haben in unserer Jugend die verschiedensten Sachen zusammen unternommen und erlebt. Und er ist vom Typ her ein grundauf freundlicher Mensch. Er ist offen, er ist tolerant und respektiert seine Mitmenschen. Aber in einer Diskussion habe ich ein Argument gebracht, was aus meinem Glauben resultiert ist und habe gesagt, ich denke da so und so, eben weil ich an Gott glaube. Und da ist ihm tatsächlich doch ein homophober Christ entfahren, ausgerechnet von einem alten Schulfreund. Und mir fallen spontan auch Familienangehörige ein, die es sehr kritisch beäugen würden, wenn sie mich hier vorne sehen und hören würden. Auch zu der Zeit, als ich angefangen habe, in die Gemeinde zu gehen und Jesus kennenzulernen, da habe ich durchaus einige ironische bis hin zu bitterbösen Kommentaren geerntet. Ist es also doch so, dass es immer noch so ist, dass wir angefeindet werden, wenn wir Gott folgen? Scheinbar hat die Botschaft von Jesus nichts an seinem Potenzial verloren, anstößig zu sein, anrüchig zu sein für andere Menschen. Und das führt mich zum nächsten Punkt, der mich beeindruckt. Die Apostel, die werden vor die führenden Juden gebracht. Sie mussten vor Augen alle möglichen Strafen haben, die folgen könnten. Es war ungewiss, wie das Ganze ausgeht. Aber was macht Petrus? Wie gesagt, er weicht nicht aus, er relativiert nichts, er redet es nicht schön, er ruft nicht nach dem Anwalt und er schweigt auch nicht zu den Vorwürfen. Er steht dazu. Er bestätigt sie und baut die Vorwürfe sogar noch aus und erklärt, warum er Jesus folgt. Egal, welche Konsequenzen folgen mögen. Heute würde man vielleicht sagen, die Apostel, das waren schon sehr authentische Kerle. Und auch hier, finde ich, zeigt sich wieder ihre Perspektive. Sie haben nicht vor Augen, den Menschen zu gefallen. Sie haben vor Augen, Gott zu folgen. Sie sind bereit, auch unbequeme Themen anzusprechen. Sie sind bereit, diese Konflikte auch auszufechten. Sie sind nicht bereit, irgendeinen faulen Frieden hinzunehmen. Aber ich möchte nochmal betonen, dass die Apostel nicht direkt selber zu den hohen Priestern gegangen sind und sie angegriffen haben oder sie angefeindet haben. Wie gesagt, die hohen Priester kamen zu ihnen. Der Konflikt hat die Apostel verfolgt. Und sie nehmen ihn in Kauf. Sie stehen dazu, sie stehen zu ihrem Wort. Und dann frage ich mich wiederum, bin ich dazu auch bereit? Bin ich bereit, für meinen Glauben einzustehen? Das fängt da schon im Kleinen an, wenn ich am Montag gefragt werde, wie das Wochenende war und sich mir die Frage stellt, erzähle ich von dem Gottesdienstbesuch, den ich besucht habe, oder erzähle ich eben nicht davon? Ich Jesus sagt weiterhin, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. So weit, so klar, oder? Challenge accepted. Aber auf der anderen Seite merke ich immer wieder, wie ich in herausfordernde Situationen komme, wie ich immer wieder damit hadere, tatsächlich einzustehen für meinen Glauben. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass ich offen provokant durch die Welt gehe und jeden auf die Nase binde, wie toll ich Gott finde. Das fängt schon bei solchen kleinen Begebenheiten an, die ich gesagt habe. Was sage ich den Kollegen, wenn sie mich fragen, wie das Wochenende war? Erzähle ich vom Gottesdienst? Erzähle ich, was ich so erlebt habe mit Gott? Stehe ich vielleicht zu einer Meinung, die aus meinem Glauben resultiert und ich befürchte, dass der andere diese Meinung nicht teilt? Ich finde, diese Stelle hat auch da in ganz anderer Hinsicht heute noch aktuelle Brisanz. Nicht nur für mich persönlich, nicht für uns im Einzelnen, auch im Großen. Mindestens immer dann, wenn zum Beispiel die großen Landeskirchen anfangen, Stellungnahmen zu verfassen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mindestens dann ist auch diese Frage im Großen da. Wie weit bin ich bereit, für meinen Glauben einzustehen? Ich finde, dieses Verhalten der Apostel, dass sie so unverrückbar zu ihrem Wort stehen, dass sie bereit sind, sich mit ihrem Standpunkt auseinanderzusetzen und mit den anderen Menschen auseinanderzusetzen, nicht nur in meinem Glaubensleben eine Rolle spielt. Spielt nicht nur eine Rolle, wenn ich vielleicht evangelistisch unterwegs bin und anderen Leuten von meinem Glauben erzähle. Ich denke, dass es durchaus auch im Alltag eine Frage ist. Nicht immer ist es leicht, seine Meinung zu sagen. Es gibt Situationen, in denen man vielleicht am liebsten Nein sagen würde, aber man sagt Ja, damit Ruhe ist, damit man sich nicht erklären muss, damit man vielleicht nicht aneckt. Aber letzten Endes ist das Thema damit beendet. Ich sprach vorhin von diesem schönen Wort, von diesem faulen Frieden, wo oberflächlich gesehen alles in Ordnung ist. Aber unter der Oberfläche brodelt es weiter. Man möchte nicht anecken. Es ist ein Minenfeld, auf das man sich bewegt und versucht ja nichts Falsches zu sagen. Ich finde, sehr viel Friedliches hat es auch nicht unbedingt. Und in diesem Zusammenhang sind die Apostel dann auch wieder ein Beispiel für mich, dass ich mich traue, zu meiner Meinung zu stehen, dass ich traue, mit der Sprache rauszurücken. Einfach um Konflikte anzugehen, um eine Lösung zu suchen. Erst dann, wenn ich etwas offen angehe, entsteht das Potenzial, dass daraus etwas wachsen kann. Erst dann besteht die Chance, dass dieser faule Frieden beseitigt wird und an dieser Stelle vielleicht ein echter Frieden kommt. Erst wenn ich bereit bin, mich mit anderen auseinanderzusetzen und zu meiner Meinung zu stehen, erst dann merke ich auch meine eigenen Irrtümer. Erst dann merke ich, wenn ich selbst auf dem Holzweg bin. Ein anderes Beispiel. Ich nehme jetzt mal kurz mich selber. Ich predige heute. Für mich ist es in dem Zusammenhang, hier in der Gemeinde vor euch zu stehen, eigentlich so ziemlich das erste Mal, dass ich predige. Und mal aus der Luft gegriffen, 3 Leute von euch finden es toll, was ich erzähle, aber 30 andere Leute finden es schlecht. Jetzt kommen aber diese 3 Leute zu mir und sagen, dass es richtig toll war, und die anderen 30 Leute schweigen. Sie schweigen, weil sie sich zu bequem sind, weil... Hm? Das wird in Deutschland nicht passieren. Ja, aber... Aus welchen Gründen auch immer, sie mögen vielleicht nicht auf mich zukommen. Am Ende des Tages gehe ich nach Hause, habe 3-mal gehört, dass ich toll war, obwohl eigentlich die Mehrheit der Meinung ist, eigentlich könnte man so viel verbessern. Tja, kein Wachstum, bin ich auch nicht vorangekommen. Oder ein anderes praktisches Beispiel aus unserer Gemeinde. Ich denke da an Christian und Christina als unsere Gemeindeleiter. Auch sie sind auf unser Feedback angewiesen, selbst wenn es vielleicht nicht das bequemste Thema ist. Sie sind darauf angewiesen, dass wir mit ihnen reden. Egal, ob es positive Dinge sind oder vielleicht auch negative. Sie sind darauf angewiesen, dass sie die Gemeinde auch in unserem Sinne leiten können und nicht nur nach eigenem Gutdünken. Aber wir müssen bereit sein zu reden. Wir müssen bereit sein, zu unserem Standpunkt zu stehen, und wir müssen bereit sein, uns damit auseinanderzusetzen. Wir müssen reden. Und damit meine ich nicht, auf Facebook vielleicht irgendeinen Spruch zu liken, sondern ich meine tatsächlich, mit den Menschen zu reden. Ja, so spannend ich diese Stelle auch finde mit den Aposteln, gibt's mir doch ein bisschen zu denken. Diese Standhaftigkeit, diese Bereitschaft, den Konflikt auszufechten, Ich bin mir unsicher, ob das wirklich in jeder Alltagssituation der richtige Weg ist. Diese Argumentationskette, ich folge Gott unabdingbar und ich stehe in jeder Situation unverrückbar zu meinem Wort, das ist auch etwas, was Fanatismus befeuern kann. Ich denke, es ist nicht alles wert, bis zum Letzten ausgefochten zu werden. Nicht jedes Thema sollte man so unverrückbar diskutieren. Ich glaube, es lohnt sich zum Beispiel nicht, dass ich anfange mit Tina über das morgige Mittagessen zu diskutieren und mich hinstelle, so, es gibt Nudeln, ich kann nicht anders, geht nicht anders. Auch Paulus schreibt, jede Erkenntnis, die wir als Mensch haben, ist nur Stückwerk. Ich kann mich irren. Und auch in der Geisteswissenschaft ist es eine allgegenwärtige Grundannahme, dass wir als Menschen ja nur unseren eigenen Standpunkt haben, dass wir fehlbar sind, dass wir irrbar sind. Tja, das führt mich zu der Frage, woran mache ich eigentlich fest? Woran mache ich fest, dass es sich lohnt, dafür einzustehen? Oder woran merke ich, dass ich auf dem Holzweg bin? Das führt mich wieder zurück zu Jesus. Ich mag Jesus unter anderem deswegen, weil er so viele Dinge gesagt hat, die mir so unmissverständnisklare Anweisungen geben. Und selbst wenn es mal nicht unmissverständlich klar ist, hat er doch Sachen gesagt, die meinem Denken eine klare Richtung geben, die mir eine Richtung geben, in die ich mich orientieren kann. Ein Beispiel. Jesus wurde gefragt, was das höchste Gebot ist. Und Jesus antwortete, du sollst den Herr, deinen Gott, lieben, von ganzer Seele und vom ganzen Herzen. Und das andere, du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Wenn ich das jetzt vielleicht auf unsere Problematik hier anwende, könnte ich mich ja fragen, das, worum es gerade geht, macht es das Gott groß? Kommt Gott gut dabei raus? Oder anders, tut es den Menschen um mich herum gut? Also wenn ich zumindest eine dieser Fragen mit Ja beantworten kann, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es ein Thema ist, was wirklich wichtig ist, was es lohnt anzusprechen, wo es lohnt, auch unbequeme Diskussionen in Kauf zu nehmen. Und im Zweifelsfall vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dann der Punkt da, wenn ich weiß, es macht Gott nicht groß. Oder ich weiß, dieses Thema ist nicht oder dient nicht dazu, meinen Mitmenschen zu helfen. Vielleicht ist dann auch der Punkt erreicht, wo ich dann doch im Zweifelsfall einfach mal den Mund halten kann. Und wenn ich höre, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann kommt da noch ein zweiter Punkt dazu. Ich möchte, dass man mir zuhört. Gleichzeitig muss ich es auch dem anderen zugestehen. Ich muss auch dem anderen zugestehen, seinen Standpunkt zu vertreten, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und genauso wie ich möchte, dass der andere bereit ist, sich in mich hineinzuversetzen und meine Ideen, meine Aussagen zu überdenken, genauso muss ich das dem anderen auch zugestehen. Ich denke, nur so wird dann langsam ein Schuh draus und ich drohe nicht abzurutschen in eine fanatische Richtung. Und der nächste Punkt, den ich auch schon gesagt habe, die Apostel greifen nicht persönlich an. Die Apostel, sie werden angegriffen, sie reagieren. Aber sie sind es nicht unbedingt, die als erstes den ersten Schritt machen und den ersten Stein werfen. An diesem Punkt denke ich auch an eine Predigt, die Christian vor kurzem gehalten hat zum Thema, wie gehen wir miteinander um? Und der das auch schon mal alles Thema war. Was bleibt also unterm Strich? Wenn ich diese Geschichte lese, bin ich fasziniert von dem, was die Apostel tun. Sie vollbringen Erstaunliches, erstaunliche Dinge geschehen. Und diese Dinge, die geschehen, weil die Apostel bereit sind zu folgen, Gott zu folgen. Und Gott, der tut sein Übriges. Die Apostel sind bereit, für ihren Glauben einzustehen. Sie stehen zu ihrem Wort und sind bereit, sich auch damit auseinanderzusetzen. Sie verstecken sich nicht. Vielleicht war auch gerade das so ein beeindruckender Punkt für die Menschenmassen damals. Die Apostel, sie verstecken sich nicht. Sie stehen zu ihrem Wort, auch wenn sie von den hohen Priestern bedrängt werden. Vielleicht macht es gerade deswegen ihre Lehre so glaubhaft, dass sie bereit sind, dafür einzustehen. Ich finde diese Stelle beeindruckend, wie ich schon sagte, aber genauso auch herausfordernd. Es zeigt, wie Konflikte aussehen können, die entstehen, wenn wir Jesus folgen. Aber wie weit bin ich selbst bereit zu gehen? Bin ich bereit, mich zu zeigen, Oder verstecke ich mich lieber? Bin ich auch bereit, mich mit meinen Mitmenschen auseinanderzusetzen? Bin ich bereit zu diskutieren? Bin ich bereit, offen und ehrlich zu meinem Glauben zu stehen? All das sind Fragen, die mir dabei kommen. Und all das sind Fragen, die ich auch gerne an euch weitergeben möchte. In diesem Sinne, Amen.